Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Eieiei, liebe Leute, ich bin noch ganz durch den Wind. Ich sag's euch, vor 2 Minuten saß ich noch auf dem Fahrrad. Vielleicht hat das Situation geschuldet, dass wir 22:09 haben. Und man muss auch mal ganz transparent sein, ganz ehrlich. Normalerweise schnacken wir immer ein bisschen davor und so richtig die Möglichkeit heute hatten wir gar nicht. Deshalb fange ich heute mal mit dem ganz Basic an. Jungs, wie war euch euer Wochenende? Was habt ihr angestellt? Was habt ihr gemacht? Brian, was geht am Bodensee? War es sommerlich?
Es war total herrlich tatsächlich. Am Sonntag, es war blauer Himmel, man hat die Berge gesehen. Es war, man muss sagen, 10 von 10. Bodenseequalität, der Hammer, muss man sagen. Ich habe sogar ein Eis gegessen, das erste Mal im Sommer. Das erste Mal dieses Jahr. War geil. Nacho. gefühlt war es Sommer. Ich weiß ja nicht, wie es da oben ist, aber hier ist es natürlich alles italienischer und wärmer und schöner. Das ist einfach Fakt. Ich sag ja auch immer, wir leben in Norditalien, ne?
Oh, schön zu hören, Brian hat die Gelato-Saison eröffnet. Und hol uns doch mal bitte ab, weil jedes Jahr im Frühling gibt es ab März immer direkt die Berichte der dritten Programme. Was ist die Eissorte des Jahres? Brian, berichte uns, was war's? Mit was bist du in die Saison gestartet?
Pistachio. Aber das ist mein Klassiker. Das nehme ich eigentlich die meiste Zeit. Das finde ich auch übrigens, kleiner Tipp, das ist irgendwie eine sehr gute Eissorte, um zu checken, ob die Eisdiele gut ist. Weil wenn sie kein gutes Pistachio haben, finde ich es auch immer so, das andere Eis meistens auch nicht so gut. Pampanin tatsächlich auch stark, Pistachio. Nicht das Beste, aber ist stabil.
Stark. Hast du auch schon Gelato gegessen oder wurde es bei dir doch wieder, weiß nicht, keine Ahnung, mir fällt kein Gag ein, sorry. Hast du ein Eis gegessen? Scheiße.
Was geht, Jungs, schön euch zu sehen. Es ist wirklich eine späte Aufnahme unter der Woche. Das wird man uns im Laufe dieser Aufnahme auch, glaube ich, anmerken. Ich weiß gar nicht, wieso ich so lachen musste bei dem, dass Noah zum ersten Mal im Sommer ein Eis gegessen hat. Aber ja, das war wirklich nee. Mein Wochenende war auch sehr schön. Ich war am Freitag im Stadion bei der Hertha. Da kann ich später noch ganz 2, 3 Sätze dazu verlieren.
Wow, hey!
Hatte ich auch einen wunderschönen Tag. Ich meine, mein Abend war ja auch sehr schön an deiner Seite, Senior Walle. Noah, wir haben das eine oder andere Bierchen getrunken und wir waren in einer sehr geilen mexikanischen Kneipe. Die zeige ich dir gerne, wenn du mal hier bist. War ein sehr entspanntes Wochenende. Ich habe es wirklich sehr genossen. Und ich freue mich extremst darauf, dass Berlin wieder ein bisschen lebbarer wird, dass es nicht mehr so grau ist. Und du hast gleich gemerkt, wir waren am Sonntag am Mauerpark, als die Sonne schon ein bisschen weg war und die Leute saßen immer noch auf der Wiese. Das heißt, die Stimmung hier in Berlin ist wirklich sehr, sehr, sehr positiv und sehr sommerorientiert. Und es gab, Noah, auch ein paar Leute, die vom Hokey Pokey angestanden sind. Kennst du den Laden?
Sagt mir jetzt nichts, aber...
Das ist in der, ich weiß leider nicht, wie die Straße heißt, weil da muss mir auf die Sprünge helfen. Da waren wir mal zusammen letzten Sommer.
Das müsste die Odeberger Straße sein.
Genau, an der Odeberger Straße in der Nähe vom Mauerpark ist ein richtig geiler Eisdiele. Da standen auch die Leute ziemlich viel Schlange. Aber ja, nee, war ein sehr geiles Wochenende. Und wie gesagt, den Start habe ich mit einem Besuch bei der Hertha gemacht. Aber das kommt später. Walle, die Frage an dich, wie war dein Wochenende?
Ich muss gerade absolut gegenchecken, ob ich brutale Lügen erzählt habe, ob das wirklich die Odeberger Straße ist. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal, dass das hier ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Straße im Prenzlauer Berg, falls es jemand interessiert. Wie ihr beide wisst, hatte ich diesen Freitag das erste Mal wieder im Grund in diesem Jahr wirklich Glück zu verspüren auch in meinem Leben. Der FC Schalke 04 ist wieder da, es war der perfekte Einstieg in den Wochenende davor, noch eine richtig schöne Runde Budenzauber, Hallenfußball. War auf jeden Fall schon mal ein guter Start ins Wochenende. Samstag hattest du was gesagt, das Wetter war kaiserlich. Und abends durfte ich natürlich mit dir und deiner besseren Hälfte wirklich einen sehr, sehr schönen Abend verbringen, mit sehr, sehr leckerem Essen. Muss man wirklich nochmal Props an Hannes sagen, hast du das überhaupt rausgesucht?
Ich habe es rausgesucht, beziehungsweise meine Freundin kennt es wegen mir, aber es hat meine Freundin vorgeschlagen, hey, lass uns doch den Walle dahin führen.
Ja, wirklich sehr, sehr gute Idee, mal den Bauern was zeigen, was er noch nicht kennt, war wirklich sehr lecker, sehr gute Tacos, sehr guter Abend, waren gar nicht so wenig Bierchen dann am Ende des Tages, ne?
Ich wollte dich gerade fragen, als ich am Sonntag aufgewacht bin, mir ging es nicht so top.
Ich war nicht fett, nö, fett war ich nicht.
Die ersten anderthalb Stunden haben wir schon damit verbracht, so, boah, jetzt ein Wasser, oh, weiß nicht, jetzt was essen, boah, weiß nicht, also, es war nicht ganz so easy, aber an der Stelle, ich unterbreche dich ganz kurz, Walle. Noah, frage an dich, weißt du, was eine Michelada ist?
Boah. Klingt nach einem mexikanischen Cocktail. Es ist in die Richtung, das geht schon mal richtig. Es ist ein, ich würde mit einem Pilz, also mit einem klaren Bier, mexikanisches Bier, meistens, wie heißt das, Modelo, mit Tabasco, Pfeffer und Tomatensaft. Und am Rand gibt es Tajin, das ist ein mexikanisches Gewürz. Und das habe ich Walle gezeigt. Und ich musste ihn wirklich bitten, anflehen, dass er diesen Shit probiert.
Stopp. Ich hab das bestellt an der Bar. Ich habe das dir mitgebracht und ich habe gesehen, wie der Mensch das zubereitet hat. Und mir ist wirklich, allein beim Anblick des Produzierens des Getränks, ist mir der Magen schon einmal komplett auf links gedreht. Also das war wirklich, es schmeckt so ekelhaft, wie sie es anhört. Die Mischung aus Bier und Tomatensaft, das geht sich einfach nicht aus, Hannes. Das, nee, da gehe ich einfach nicht mit.
Ist das einfach ein schlechterer Mexikaner, oder?
Es ist ein verwässerter Mexikaner, wenn du so willst.
Ein schlechterer Mexikaner oder wie wir ihn auch nennen, Hannes.
Junge, bist du witzig.
Oh, wunderbar. Liebe Leute, ihr merkt, ich habe gute Laune. Das könnte eine ganz komische Folge werden.
Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir uns mal vorgenommen haben, dass wir unseren Talk ein bisschen downen hier im Podcast, also dass ich keine Beleidigung raushauen kann, sage ich jetzt nichts, aber ich sag's dir später, Walle.
Ist okay, fair enough.
Ansonsten werde ich gecancelt.
Merkst du, Hannes, wir haben 6 Minuten auf der Uhr und wir haben noch kein Wort über Fußball verloren. Merkst du, dass einer schon wieder ganz still wird?
Ja, ich hab's gemerkt, er schweift ab, man merkt es brutal.
So krantig, sie ist krantig, weil jetzt sie denkt, jetzt muss ich mit den Arschgeigen am Montagabend noch telefonieren und dann reden die nicht mal über Fußball, was soll der Scheiß?
Ja, es ist wieder so viel passiert, das ist echt spannend, ja.
Ja, Noah, wenn du willst, kann ich dir eine Neuigkeit in der Welt des Fußballs erzählen. Hast du Bock darauf? Das geht 30 Sekunden.
Bro, Digga, du wirst es doch sowieso tun.
Ja, okay, wenn er jetzt was von Ronaldo erzählt, dann stoppe ich die Aufnahme auf der Stelle.
Nee, es geht gar nicht um Ronaldo, es geht um die alte Dame des deutschen Fußballs, es geht um die Hertha, die wir ja auch eine Zeit lang bei uns in Herzen geschlossen haben, weil wir die des öfteren Spielen gesehen haben hier, Walle und ich tun es ab und zu, wir sind nächste Woche, in 15 Tage sind wir wieder im Stadion.
Gästeblock. Nee,
es gibt Info an alle, die es nicht wussten, Schließfächer am Olympiastadion. Das heißt, ihr könnt mit eurem Rucksack dahin, ich bin am Freitag nach der Arbeit, nachdem ich den Stakeholder-Value geraced habe und Menschenleben durch meine PowerPoints gerettet habe, bin ich am Freitag direkt ins Stadion und habe wirklich jeden Menschen gefragt, ich habe sogar einen Polizisten gefragt, so hey, im Internet steht, hier gibt es keine Schließfächer, könnte ich meinen Rucksack bei Ihnen lassen? Da meinte der Polizist natürlich, aufgrund von Bomben-Threats kann ich das nicht machen. Ich so, ja, hey, ist Idiot. Aber die, wie heißt das, im Berlin Olympiastadion gibt es Schließfächer, die sind leider schwer zu finden, aber es gibt sie. Hier, nur.
Aber lieber Hannes, kurz. Das ist doch das absolute Learning aus unserem Wolfsburg-Ausflug. Ich habe das danach auch mehrfach dann nochmal bestätigt gesehen. Fast jedes Stadion hat an den Eingangsbereichen so Container, wo man Rucksäcke abgeben kann, wie wir es hätten auch in Wolfsburg tun können. Nein, wir hatten uns dazu entschieden, doch, haben wir doch gemacht, oder? Wir haben die doch dann da abgegeben, oder?
Mhm. Wir haben die abgegeben, wir haben aber dein
ich habe diesen Ausflug verdrängt, ich weiß es nicht mehr.
Dein Taschenmesser haben wir eben vorm Stadion irgendwie im Gebüsch versteckt.
Ah, stimmt.
Ja, genau, stimmt.
Ja, das war die lustigste Aktion in Wolfsburg ungefähr. Alter, diese Scheißstadt, ganz kurz, wie kacke war's? Diese Kackstadt, diese scheiß Autofuckstadt, Alter.
Ja, war ein weniger erfolgreicher Tag für
Bayern. Und dann noch dieser überteuerte Five Guys.
Also das war nix. Dann gucken wir mal, komm.
Also fahrt nicht nach Wolfsburg, fahrt nicht nach Wolfsburg.
Jetzt Noah, jetzt beruhige dich, jetzt ganz ruhig, wir fangen jetzt an. Okay, wir kommen jetzt zum Fußball, dann kannst du dich wieder eingrooven.
Ganz kurz.
Dann, ist auch gut, musst du dich nicht mehr aufregen. Wir reden auch über Freiburg, alles gut.
Ich bin live dabei, Wolfsburg Downfall, ich bin dabei, wirklich.
Mit diesen Worten gehen wir rüber in den Fußballteil von Dreierkette VBH.
Anpfiff.
Ja, und ihr habt es gehört in Brians neuem wunderschönen Bumper. Es ist Zeit für den Anpfiff. Wir gehen rein in den Fußballteil Dreierkette VBH oder wie ich es auch heute gerne nenne, Dreierkette S04. Herzlich willkommen zu 1 Stunde Monolog, Valentin Zoltner. Wir werden heute nur über Königsblau reden. 1 Stunde Königsblau, 1 Stunde Schalke, 1 Stunde Blau und Weiß ein Leben lang. Ihr Lieben, es war ein wunderschöner Freitagabend, denn wir sind wieder da. Noch 30 Punkte sind zu holen und dann steigen wir auf. Zitat Moneyboy.
Das ist jetzt das Problem, ne? Jetzt gewinnen die Schalke einmal, auch gegen den Tabellenführer, und jetzt denken sie wieder, nächste Saison steigen sie auf. Das ist halt das Problem bei Schalke, glaube ich. Das grundlegende Problem auch der Fans.
Weil, sind wir sind
wieder mehr. Das ist eine Overperformance gewesen. Ihr steigt vielleicht trotzdem ab.
Also ganz kurz nur, an der Stelle, glaube ich, muss ich dich bremsen. Ich glaube, es gibt keinen Schalke-Fan, so motiviert diese Person auch immer sein mag, die an den Aufstieg glaubt und die denkt, dass jetzt eine erfolgreiche Phase wieder beginnt bei Schalke.
Doch, doch, das ist ja genau das Problem. Das sage ich, das ist das Problem. Ich habe nichts gegen Schalke. Ich sympathisiere mit diesem Verein, aber es ist ein zu optimistisches Denken bei den Fans.
Ganz kurz, weil ich bin kein Schalke-Fan, aber ich würde sagen, die Schalke-Fans haben seit 18 Monaten nicht einen Hauch von optimistischem Denken gezeigt.
Nein, aber das durch diesen Sieg wieder. Das ist das Problem, das sage ich jetzt. Das ist so optimistisch schon wieder. Da denkt man schon wieder in Höhen Europa League nächste Saison gefühlt, ne?
Also bevor jetzt hier bitte ein Freiburg-Fan und ein Bayern-Fan darüber philosophieren, wie die Schalke-Fans zu der Lage des S04 gerade stehen, lasst uns doch mal den Schalke-Fan befragen. Ich bin da nicht ganz bei Moneyboy. Moneyboy hat auf X ehemals Twitter gepostet, es sind noch 30 Punkte zu holen. Dann haben wir so und so viele Punkte, damit sichern wir den Aufstieg. Ganz so optimistisch wäre ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, wenn ich die Performance letzte Woche gegen Magdeburg mir ins Gedächtnis rufe. Aber war ein geiles Spiel, es war echt krass. Ich war noch Fußballspielen davor, habe mich gar nicht getraut, in den Live-Ticker reinzuschauen. Ich habe die erste Halbzeit verpasst und dann stand da wirklich 1-0 für Schalke und ich dachte mir, bitte was? Bitte was? Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Bin dann nach Hause gedüst und habe dann das komplette Spiel noch vollends angeschaut und es war echt der helle Wahnsinn. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich endlich mal wieder Brian-esque allein in meinem Zimmer gejubelt habe. Das war schon...
Aber Bro, ich find's interessant, weil ich, wie du es erzählst, das gleiche Erlebnis ungefähr hatte ich auch. Ich habe ja Bayern-Freiburg, war ja, sag ich mal, ähnliches Verhältnis, wo ich auch gedacht habe, nach der Performance gegen Augsburg 5-1 getippt und so Sachen. Und dann spielen die eine halbe Stunde die Bayern an die Wand. Es war auch, also ich habe meinen eigenen Augen nicht getraut. War allein zu Hause, noch ein bisschen erkältet, hatte irgendwie, ihr hört's vielleicht noch, ne, also nicht ganz fit und war da in meinem Bett und bin einmal durch die Wohnung gerannt nach dem Tor von Günther. Also ich kann total relaten, ich will dich gar nicht unterbrechen, dem Flow. Nur gleiches Gefühl.
Die Frage ist doch, wann ist Noah eigentlich mal nicht erkältet? Kann mal bitte hier irgendjemand eine qualitative Inhaltsanalyse, Auswertung von Dreierkette VWH-Folgen machen, wie oft Noah erkältet war und wie oft er eigentlich gesund war?
Das Ding ist, ich bin eigentlich gar nicht so häufig krank. Ich bin halt nur viel unter Menschen und dann steckt man sich halt ständig an. Das ist immer ein Zeichen von hoher sozialer Aktivität.
Gott sei Dank sperren, weil wir nicht uns jeden Tag in unser Zimmer ein und gehen nicht zu Unterleuten.
Ich habe kein Wort von dem Satz verstanden, den du gerade gesagt hast. Nein, Spaß, aber es tut mir leid, ich werde ein bisschen rumhusten, deshalb.
Noah, weißt du was, es sei dir verziehen. Ich schicke dir ein Päckchen Kripostat nach Konstanz, alles gut. Schalke, wunderbar, es war unglaublich, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe euch ja mal kurzzeitig diese Woche in die Gruppe geschrieben, dass tatsächlich auch nach der Performance gegen Magdeburg ein paar hundert Fans auf das Trainingsgelände gekommen sind, um sich diese Gurkentruppe beim Training anzuschauen. Und dann die Mannschaft einfach 2 Stunden lang nicht aus der Kabine rausgekommen ist und die Fans nicht darüber informiert wurden, was erstmal wieder zu einem ganz schwierigen Verhältnis geführt hat. Also im Nachhinein hat sich herausgestellt, das habt ihr mit Sicherheit auch mitbekommen, dass die Spieler sich ausgesprochen haben. Tatsächlich ohne Trainer, ohne Betreuerstab, also alle Verantwortlichen haben die Kabine verlassen und es wurde mal richtig unter den Spielern sich die ehrliche Meinung gegangen. Schallenberg hat es danach im Interview gesagt, für alle Leute, die natürlich jetzt gar keine Ahnung von Zweitliga-Fußball haben, Schallenberg ist ein Spieler bei Schalke, hat es danach bei Sky im Interview gesagt, da hat sich der ein oder andere mal gehörig die Meinung gegeigt und das hat man richtig gesehen und ich kann da auch nur den Sky-Kommentator vom Freitagabend zustimmen. Schalke hat einfach verdient gewonnen, weil sie einfach brutal gekämpft haben. Die waren in jedem Zweikampf einen Schritt schneller als der Gegenspieler. Sie haben sie jedes Mal ein bisschen mehr gewollt. Und was ich am geilsten fand, selbst Spieler wie ein Brian Lassme, von dem man das ja wirklich nicht erwartet, der hat richtig gepusht, der hat richtig seine Mitspieler gepusht, der hat richtig jeden Ball erkämpft, der hat die Nordkurve angefeuert, wenn er sich Bälle erkämpft hat. Das war echt einfach mal wieder schön zu sehen und eigentlich auch krass zu sehen, wie einfach Fußball manchmal wirklich sein kann. Und da zahle ich jetzt gerne die 3 Euro ins Phrasenschwein. Fußball kann wirklich sau einfach sein, wenn du einfach nur kämpfst. Also vor allem in der zweiten Liga. Da kann jede Mannschaft einfach jede Mannschaft schlagen. Es kann immer alles passieren, wenn du einfach über Kampf kommst.
Genau das ist ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Denn ich war am Freitag ja auch, wie ich es schon gesagt habe, unterwegs und habe mir Zweitliga-Fußball gegeben, nach langer, langer Zeit wieder. Sorry an alle unsere Hörerschaft. Nein, ich schaue aktiv nicht zweite Bundesliga so wie Walle, weil ich habe keinen Verein da unten.
Bald.
Ich muss zugeben, es war kein Zungerschleck. Also es war kein geiles Spiel. Und dabei habe ich den zweiten Bundesliga mir angeschaut, nämlich Holstein Kiel. Wie du gesagt hast, Walle, die Leute, oder beziehungsweise die Mannschaften, die kämpfen, kommen da weiter. Weil Hertha BSC spielt keinen geilen Fußball. Die haben aber gefightet. Und deswegen haben sie einen Unentschieden aus dieser Partie geholt.
Wobei man da ja fast schon sagen muss, das war ja eigentlich echt schon ein unglückliches Unentschieden eigentlich, wenn du 2-0 führst. Daheim.
Habt ihr den Elfmeter gesehen? Das war ja also mal wieder VAR Masterclass.
Ich habe den Elfmeter gesehen und es ist eine 50-50-Entscheidung. Es ist, ich sag's mal so, wenn es in der 22. Minute wäre, kein Elfmeter, weil es gibt noch genug Zeit, um das irgendwie auszuspielen. Aber dadurch, dass es so spät war im Spiel, hat er sich der Schiri das nochmal genauer angeschaut. Das ist eine Theorie, die habe ich mit anderen Hertha-Fans, die um mich herum saßen, ausgesprochen. Und ich denke, so eine Kleinigkeit ist was dran, aber es war eine 50-50-Entscheidung. Also, wenn es für deine Mannschaft ist, sagst du, boah, geil, wenn es gegen deine Mannschaft ist, scheiße. Aber ja, es war letztendlich ein Elfmeter und das 2-2 war aufgrund des Spielverlaufes auch verdient.
Okay, das sage ich nichts dagegen, aber es war kein Elfmeter. Ich habe mir das nochmal angeschaut in YouTube mit einer 0,25 Geschwindigkeit, also wirklich langsam. Und ich sehe da nicht, dass der Pauli-Spieler, der ist danach am Ball. Also
der Pauli-Spieler war auch gar nicht in dem Spiel.
Sorry, Alter. Kiel meine ich. Mann.
Ja.
Es ist doch keine Fehlentscheidung. Warum schaltet sich da dieser scheiß VAR wieder ein, Digga? Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, Junge. Der muss abgeschafft werden in der jetzigen Form. Das ist wirklich so dumm.
Noah, hast du nicht dein Butterkekstee heute Abend nicht getrunken?
Nein, aber es ist doch wirklich jetzt mal Butter bei die Fische. Ist doch scheiße. Du kannst doch nicht so ein Spiel so entscheiden mit so einem Kack. Das ist doch kein Foul.
Was hat er denn schon wieder für eine kurze Zündschnur? Was hat er denn?
Alter. Wieso kann ich mich denn nicht über diesen dummen VAR aufregen? Das ist doch scheiße. Das ist doch Kacke. Das ist doch kein Foul. Oder wenn, dann ist es keine Fehlentscheidung. Dann ist es 50-50, wie du sagst. Warum kommt dann der VAR um die Ecke? Der soll doch nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Sorry.
Ja, aber das liegt doch einfach nur daran, ich will nicht schon wieder dieses VAR-Fass aufmachen, aber das liegt doch einfach auch nur daran, dass halt alles, was diesen VAR angeht, einfach schwammig formuliert ist. Was ist denn das bitte für eine schwammige Formulierung, falls eine klare Fehlentscheidung im Fall ist? Junge, wenn wir so unsere Gesetze formulieren würden, dann könnte hier jeder rumlaufen und tun und machen,
was er will. So sind unsere Gesetze formuliert. So sind unsere Gesetze formuliert. Ich bin mit einer Juristin zusammen, das ist genauso schwammig. Da kommt, wenn du die was fragst, dann kommt, es kommt drauf an. Alter Schwede, in welchem Land leben wir eigentlich? Da ist die Schulordnung besser und präziser formuliert. Sorry.
Ja, das ist ja einer der Gründe, warum Juristen überhaupt so, jetzt sorry an alle Juristen und Leute, die auf dem Weg zum Juristen werden sind, deswegen haben ja auch Juristen einen Job. Weißt du, wenn alles so niedergeschrieben wäre, wie es ist, könnte man das ja nicht interpretieren.
Sonst bräuchte man die halt gar nicht. Wirklich, ja. Ganze Jura ist eigentlich unnötig. Dreierkette finds out, Jura eigentlich unnötig, wenn alles korrekt wäre.
Boah, man merkt heute, unser Podcast hat so den roten Faden ein bisschen verloren in den ersten Minuten.
Ich wollte gerade sagen, ich distanziere mich auch von Brians Aussage. Der könnte nur Brian zitieren, da könnt ihr nicht den ganzen Podcast zitieren. Also auf jeden Fall, um mal wieder zurückzukommen zum Thema, es war wirklich mal wieder schön, das einfach zu sehen, dass wir auch konkurrenzfähig sind als FC Schalke 04, dass wir nur nicht ganz abgeschlagen sind. Ich hatte ja wirklich nach dem Magdeburg-Spiel letzte Woche echt das tiefsitzenden Schmerz. Ich habe ja auch vor 2-3 Wochen hier mal euch erklärt, wie es denn so die Gefühlslage eines Schalke-Fans derzeit ist, dass damit wirklich, wirklich nichts zu spaßen ist. Und ich habe das schon echt kommen sehen, dass wir auf dem Weg von Arminia Bielefeld sind. Und deshalb geile Nummer einfach. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt einfach die Saison so halbwegs zu Ende gespielt. Und einfach wirklich spannend fand ich ja, dass ich ja wusste, dass mein lieber Freund Johannes im Olympiastadion saß. Inzwischenzeitig wir ja irgendwie so ein paralleles Spiel gesehen haben, weil Hertha und Schalke relativ eng beieinander sind in der Tabelle und Kiel und Pauli ja beide relativ eng beieinander sind in der Tabelle halt an der Spitze, die einen und die anderen zwei halt irgendwo da unten gegen den Abstieg. Wobei ich glaube, Hertha mittlerweile eigentlich relativ im Mittelfeld. Und das war irgendwie eine Zeit lang so ein paralleles Spiel, das war irgendwie so ähnliche Spielverläufe, sind beides Heimspiele für den jeweiligen Ex-Erstligisten und Underdog im Spiel eigentlich, aber beide die Nase vorn eben über eine lange, lange Zeit und dann mit dem Unterschied, dass Schalke das halt irgendwie gewuppt bekommen hat und Hertha leider, leider nicht. Jetzt Hertha auch tatsächlich gegönnt.
Ja, aber ich glaube, da kommen wir wieder auf diese Anfangshypothese von dir zurück. In der zweiten Bundesliga musst du dich natürlich durch spielerische Klasse durchsetzen, aber da macht dieser Kampfgeist der Mannschaft schon viel aus. Und bei Hertha ist irgendwann mal einfach die Luft ausgegangen, das hast du auch gemerkt. Also die Holstein Kiel hat jetzt nicht überragend im Fußball gespielt, aber die haben das einfach souverän über die 90 Minuten runtergespielt. Komm, also wir machen heute so ein Phrasenschwein auf, ich muss auch schon 2 Euro reinlegen. Wenn wir das alles zusammen machen, können wir in Döner essen gehen.
Kann einer von uns einen Döner essen gehen? Danke, Olaf. ich finde es süß, wie du immer Holstein Kiel sagst, richtig? Wer ist Nordlicht? Holstein.
Heißt es nicht Holstein Kiel?
Ja, Holstein, oder?
Holstein? Nee,
oder ist es der Schwabe in mir?
Ich glaube, es ist Holstein Kiel.
Holstein. Nee, wunderbar. Doch, also zweite Liga war auf jeden Fall viel drin, aber Brian hat es schon gesagt, also wir alle drei waren am Freitagabend irgendwie fußballerisch ziemlich beschäftigt. Der SC hat Bayern empfangen und ich habe es in meinem Kicktipp-Video noch gesagt, eigentlich ein Spiel, wo immer eine Überraschung drin ist oder immer für eine Überraschung gut ist und habe dann trotzdem irgendwie dummerweise auf Bayern getippt. Da hätte ich irgendwie einfach mal auf meinen Instinkt hören sollen.
Ja, nur dadurch, dass deine Mannschaft wirklich sehr starken Fußball gespielt hat, im Gegenzug zu meiner Mannschaft, die mal wieder keinen starken Fußball gespielt hat, würde ich dir den Vortritt lassen, wenn es um dieses Spiel geht.
Danke.
Aber bitte ja, kein Harakiri, ne?
Ich habe, wie gesagt, ich habe nicht sonderlich viel erwartet und das war echt dumm, weil Bayern ja wirklich gerade nicht in einer guten Phase ist und man hat es gemerkt. Also Bayern hat wirklich unglaublich schlecht gespielt teilweise. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Und wenn selbst eine Mannschaft wie Freiburg, die wirklich offensiv gerade echt schwach ist, solche Konter, solche Angriffszüge fahren kann, da muss man sich überlegen, was Tuchel Liban da irgendwie gemacht hat. Also das ist der Wahnsinn. Also ich war ein bisschen schockiert. Die ersten 30 Minuten hat Freiburg basically Bayern an die Wand gespielt. Und danach wurde es besser, das muss man schon auch sagen. Bayern hätte auch voll gewinnen können, ohne Frage. Aber dass Freiburg nach den ersten 30 Minuten nicht 3-0 führt, das war ziemlich viel Glück. So.
Das war nicht nur Glück, ich würde an der Stelle vielleicht kurz eingrätschen, bevor ich mit meiner Analyse des Spieles anfange. Es hat einen Grund, warum Freiburg nicht gleich mehr geführt hat und der Grund heißt Manuel Neuer. Und ich denke, einer der wenigen positiven Lichter aus dieser ganzen Bayern-Erfahrung jetzt in den letzten Wochen, aus dieser negativen Entwicklung, ist die Tatsache, dass Manuel Neuer immer mehr Möglichkeiten bekommt, sich in Szene zu setzen und sich verstärkt für die Nummer 1 der Nationalmannschaft zu positionieren.
Leck mich am Abend. Letzte Woche haben wir noch, habe ich noch kurz gesagt, wenn Ter Stegen fit gewesen wäre, hätte er gespielt, würde er spielen bei der EM. Aber Alter, mein lieber Scholli, hält der den Kopfball mal schnell da? Da dachte ich mir immer, wo holt der den Arm her? Was soll das?
Das war so geil, weil ich habe mich richtig aufgeregt, weil der Kopfball war ja gut von Schalay. Es war ja kein Gregoritsch-Kopfball, sondern der war ja eigentlich relativ präzise gesetzt und der hält den trotzdem. Und dann kommt Christian Günther, diese fucking Legende, und schmeißt den da rein, den Ball, bei seinem ersten Startelf-Debüt seit seiner Verletzung. Oder nee, seinem ersten Heimspiel seit seiner Verletzung-Debüt. Richtig geil. Waren ja nur Traumtore auch. Waren ja das vier Traumtore.
Das wollte ich auch gerade sagen. Alle Tore könnte man ja wirklich nominieren für das Tor des Monats.
Richtig geil.
Ich muss sagen, es gibt zwei Spieler bei Bayern neben Neuer, die halt natürlich Cheatcodes sind. Und die haben das jetzt wieder gezeigt, dass durch ihre individuelle Klasse der FC Bayern nicht ganz abkackt. Das sind nämlich einmal Tell und Musiala. Was die beiden kicken können, ist schon krass.
Ja, und vor allem, das muss man auch wieder sehen, es kam nicht durch eine Aktion zustande, diesen normalen Angriff, sondern es waren Einzelaktionen. Wenn es die nicht gegeben hätte, hätte der kein Tor gemacht. Und vor allem, also die, vielleicht wenn man noch, um das jetzt ganz zum Ende zu bringen, eine Erkenntnis ist, Kimmich als Rechtsverteidiger, lass es bitte. Lass es sein. Lass den einfach nicht spielen, weil wirklich, ich habe es vorhin bei 50+2 nochmal gehört, man kann mittlerweile sagen, Tuchel macht es extra, um den praktisch da zu, damit der halt untergeht. Das kann nur Absicht sein, weil der Mann ist viel zu langsam, der Mann kann, das tut ja einem leid, das tut mir persönlich für so einen Spieler, der ein hohes Potenzial hat, leid, dass der gerade seine Karriere gerade da zugrunde geht, weil der so einen Scheiß da zusammenspielen muss.
Walle, du wolltest was dazu sagen, sag du zuerst und dann kann ich.
Nee, die Tuchel-These gehe ich irgendwie so ein bisschen mit. Den Gedanken hatte ich gestern mit einem Kumpel bei der gepflegten Runde Tischtennis auch mal kurz durchgespielt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Tuchel will rausgeschmissen werden, indem er einfach gewollt scheiß Pressekonferenzen gibt und scheiße aufstellt. Also man hat so ein bisschen, wir hatten kurz mal den Gedanken durchgespielt, wie vielleicht will Tuchel ja einfach rausgeschmissen werden und will halt nicht kündigen, weil er kriegt mit Sicherheit keine Abfindung, wenn er kündigt. Ja. Aber wenn er halt rausgeschmissen wird, sieht die ganze Sache halt schon mal anders aus.
Okay, zwei Takes dazu. Erster Take an alle, die Walle mal Tischtennis-Spielen gesehen haben, weiß, Walle hat gestern Zeit vergeudet von ihm und von den Leuten, mit denen er gespielt hat, weil das ist ein Trauerspiel. Kleiner Spaß am Rand. und das zweite ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fußballtrainer, der wirklich auf höchstem internationalen Niveau mal Erfolge gefeiert hat, sich wünscht, von einer Mannschaft gefeuert zu werden. Ich glaube, er hat es versucht. Ich war monatelang Tuchel-Kritiker, aber dadurch, dass ich wirklich denke, dass er einen Plan hatte, der einfach nicht aufgegangen ist, auch wenn ich diesen Plan nicht erkenne und nie erkannt habe, denke ich nicht, dass er das alles gerade mit Willkür macht. Letztes Mal gab es ja die These von Noah und die These wurde jetzt durch mehrere internationale Pressen bestätigt, wenn morgen der FC Bayern gegen Lazio rausfliegt, ist Tuchel auch weg. Mhm. Deswegen, ich kann es ihm nicht denken, dass er das macht. Ich denke mir einfach, dass, jetzt wenn wir auf das Thema, auf die Thematik Kimmich speziell kommen, Kimmich ist einfach gerade in einem kleinen Formtief, aber dass der Typ ein überragender Fußballspieler ist, das ist uns allen bewusst. Und an die Leistung wird er einfach wieder anknüpfen, wenn es einen Trainer gibt, der das System, beziehungsweise ein System beim FC Bayern wieder reinspielt.
Der Fall Joshua K. Ich sag's, eine kleine Ankündigung. Kleine Ankündigung.
Zum Thema Kimmich sage ich nichts mehr, ihr wisst Bescheid.
Wir dürfen auch wirklich nicht über Bayern reden mehr. Wir reden viel zu viel. Ich krieg's wirklich.
Ich wollte es ja eigentlich dir zuliebe anschneiden. Ich wollte auch eigentlich über den SC reden und über Bayern, aber du hast es direkt wieder auf Bayern
bezogen. Ja, ich glaube, das ist das ganz Schlimme an diesen ganzen Sachen. Du redest da nicht über Bochum, wie gut die waren. Du redest nicht über Bremen, wie gut die waren. Du redest nicht über Lazio, sondern du redest immer über die scheiß Bayern, wirklich. Sorry.
Ja, wenn man es halt von ihnen so nicht kennt.
Ja, weil man es von ihnen nicht kennt, aber das schmälert tatsächlich immer die Leistung. Ich will jetzt auch gar nicht, also Freiburg war einfach gut, haben es gut gemacht, aber es war, wurde ihnen auch leicht gemacht, war jetzt nicht krass, aber ich fand es am Ende, muss sagen, leistungsgerechtes Unentschieden, tolle Tore. Ich freue mich jetzt, dass Freiburg auch noch durch das Freitagsspiel noch einen Tag mehr hat für West Ham am Donnerstag. Wird auch spannend, wie sie da drauf sind. Ich bin einfach happy, dass sie den Punkt nehmen, weil ihr wisst, die Tabelle ist so eng, das sind 5 Punkte nur auf den 15. Und also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass sie so weit abrutschen werden, aber im Endeffekt ist es trotzdem geil, dass sie den Punkt da mitnehmen. Ich habe nicht damit gerechnet. Komme ja, nachher noch zu meinem speziellen Tipp des Tages.
Es war ja auch ein Stück weit Harakiri, wie der Thomas gesagt hat. War ja Harakiri. Auch einfach eine schöne Art, seine Mannschaft in der Öffentlichkeit mal ein bisschen niederzumachen. Hannes hat es gerade eben schon gesagt, der liebe Herr Tuchel hat wahrscheinlich morgen sein Endspiel gegen Lazio. Viele von euch werden den Podcast dann schon gehört haben. Ihr werdet dann schon mehr wissen, ob ein gewisser Thomas T. noch im Amt ist oder auch nicht. Wer in der Champions League oder gewisserweise in der Youth League schon für eine Überraschung gesorgt hat auf europäischer Ebene, ist der erste FSV Mainz 05. Die haben mal kurz da eine ganz schöne Leistung abgeliefert gegen wen haben sie gespielt? City. Danke. Da habe ich mir so eine schöne Überleitung gebaut, dass ich vergessen habe, wie der Gegner hieß. Gegen City mal kurz eine Leistung abgeliefert, wo ich auch mal kurz sagen muss, geile Aktion auch von den Fans, dass die Bude mal so kurz vollgepackt haben und da auch eine Choreo noch hingezaubert haben. Also das ist bestimmt für so einen Jugendspieler auch nicht aller Tage.
Ich denke, also erstens, der Gruß geht raus an Felipe, der mich seit Monaten mit Mainz Youth League, Champions League bombardiert. Heute reden wir das Thema, besprechen wir das Thema, also hör genau zu. Was da zu erleben ist, ist richtig geil, weil die schon auf ihrem Weg sowohl die A-Jugendmannschaft von Barcelona als auch die U19 von Manchester City auf dem Weg gelassen haben. Und deswegen gibt es gerade eine kleine Euphoriewelle in Mainz und ich finde es richtig, richtig geil. Und ich freue mich auch sehr, dass wir gerade drüber sprechen.
Das ist irre, das ist schon wieder sehr ironisch, dass Mainz wahrscheinlich absteigt und dann die vielleicht gewinnen die Champions League. Das ist schon sehr, sehr ironisch im Endeffekt. Find's geil, wisst ihr, Quiz, kleine Fristfrage, wie heißt das Stadion, wo sie spielen?
Oh, fuck. Irgendwas mit Bruchweg, oder?
Ja, klar, Stadion und Bruchweg.
Ja.
Fand ich amüsant. Das war das Stadion, wo Klopp seine größten Erfolge gehabt hat. Tuchel.
Mit den Bruchweg-Boys, von denen Hannes doch ganz genau weiß, die wie heißen?
Holtby ist dabei, Schürrle ist dabei und Salah ist dabei.
Ja. Wisst ihr, wo Louis Holtby spielt?
Ja.
Wo spielt Louis Holtby?
Holstein Kiel.
Ja. Ich musste so lachen, als ich es gesehen habe. Wirklich. Louis Holtby auch so ein bisschen random Play. Also irgendwie auch alle drei so random. Ist geil, also wirklich herrlich.
Aber Thema Meine Youth League. Dreierkette. Thema Youth League mal ganz kurz. Schnelle Zwischenfrage. Wer von euch weiß, wer letztes Jahr die Youth League gewonnen hat? Das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal in einem Quiz dabei.
AZ Alkmaar.
Hat er sich das gemerkt oder hat er das recherchiert? Gegen
Hajduk Split im Finale.
Wunderbar, Brian, wunderbar. Brian weiß Bescheid. Aber an sich mal kurz Thema Youth League. Ich finde das eigentlich ganz geil, das Konzept an sich. So,
ja, ich weiß auch.
Als Schalke noch Champions League gespielt hat, ja, ihr werdet lachen, war mal eine Zeit.
Was ist Champions League und Schalke? Kenne ich nicht.
Da ich das auch eine Zeit lang immer mal wieder verfolgt, weil es echt cool zu sehen war. Also das Prinzip ist ja irgendwie so, dass die, also correct me if I'm wrong, aber das Prinzip ist doch, dass die Jugendmannschaften in der gleichen Gruppe spielen wie quasi die Profis. Also in der Gruppenphase ist das quasi noch der Wettbewerb gespiegelt zu den Profis.
Ja.
Und danach ist es halt auch Auslösungsprinzip, oder?
Ja, aber ganz kurz, so wie ich es verstanden hatte, kommen die Meister von den von den jeweiligen Nationalligen, also von der U19, der Meister, der kommt in Europa vor. Genau, heute habe ich mich ganz kurz dazu zu dem Thema eingelesen und so wie ich das verstanden hatte, ist Mainz vertreten, weil sie in der letzten Saison eben die U19 Bundesliga geholt haben und deswegen sind sie jetzt in der U19 Youth League.
Das wäre nämlich jetzt meine Anschlussgegenfrage gewesen, wie das dann nämlich geklappt hat, dass Mainz in der Youth League spielt, wenn es doch gespiegelt wird.
Es kann aber auch sein, dass es wirklich gefährliches Halbwissen von mir ist, aber das habe ich heute gelesen. Ich dachte eine Zeit lang auch, dass es so ist, dass die A-Mannschaften halt spielen und die Youth-Mannschaften in dieselben Gruppen gesteckt werden. Aber ich denke, wenn ich mich nicht irre, das hat wirklich damit zu tun, dass die Mainz U19 letzte Saison die U19 Meisterschaft
geholt hat. Übrigens das erste Mal seit 2009 und wer war es 2009? Wer war der Trainer?
Klopp.
Nein, kein anderer als Thomas Tuchel natürlich. Ah, deshalb habe ich mir auch die Frage gestellt, ob jetzt dieser Benjamin Hoffmann so eine Art, das war ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, ob der Nachfolger von Jan Siebert wird, ist er ja nicht geworden damals. Jetzt ist ja Bo Hengsten oder so. Auf jeden Fall, dieser Benjamin Hoffmann scheint wohl ein sehr heißer Trainer auf dem Trainermarkt zu sein.
Heiß gehandelt. Irgendein Bo haben sie halt mal wieder ins Boot geholt.
Ja, aber das ist wirklich interessant, dass Mainz immer mal wieder so, sag ich mal, schon sehr gehypte Mannschaften und auch gehypte Trainer dann vorbringt. Das finde ich schon sehr interessant.
Und ganz kurz, Walle, für dich, ich habe es mir gerade nochmal genauer rausgesucht.
Ich auch.
Seit 15-16 qualifizieren sich die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen auch nach dem UEFA-Club-Koeffizient für die Youth League und der FSV Mainz war, so wie ich es gesagt hatte, amtierender deutscher A-Meister.
Tatsächlich habe ich es noch ein bisschen genauer recherchiert und zwar in der Gruppenphase ist es tatsächlich gespiegelt zum Profi-Wettbewerb und nach der Gruppenphase gibt es dann Playoffs mit den den Mannschaften, die aus der Gruppenphase weiterkommen und den jeweiligen nationalen Meistern.
Ah, geil. So,
damit wir jetzt hier mal noch ein bisschen Bildungspodcast hinten raus auch noch sind, ne? Auf den späten Abend.
Und an alle, wie geht's denn weiter mit, wir haben jetzt gesprochen, Mainz ist weitergekommen, die haben Manchester City, wenn ich mich nicht irre, im Viertelfinale geschlagen, nee, falsch, im Achtelfinale geschlagen und spielen jetzt im Viertelfinale gegen die U19 vom FC Porto. Falls sie das bestehen sollten, dann stehen sie in einem kleinen Auswahlturnier zwischen dem 19. und 22. April in Nyon in den Final Four. Das heißt, vielleicht erleben wir einen deutschen Youth League Champions League Sieger.
Und um Youth. Das Ganze... Youth.
Youth.
Und ja, das Youth. Um das Ganze noch zu komplettieren, darf man nichts vergessen, Mainz ist nicht der einzige deutsche Vertreter, der noch im Viertelfinale mit dabei ist. Die Bayern spielen auch noch gegen Olympiakos. So, das ist eigentlich sträflich, wie schlecht vorbereitet wir zu dem Thema hier in dem Podcast
reingehen. Nee, Rappenball ist auch noch dabei, oder?
Nee. Ich weiß. Nee. Nee.
Ich meine, das... Ja, ich finde es... Ich glaube, das ist natürlich auch immer so die Frage... wie relevant es ist, dieser Jugendfußball. Es ist einfach so, dass es so viel Fußball gibt, dass es dann schon häufig runter, also ein bisschen halt unter den Tisch fällt. Ne?
Ja, das ist ja genau das, was wir vor ein paar Wochen schon mal hatten, wo ich gesagt habe, wenn dein Verein nicht Teil der Conference League oder der Euro League ist, dann verfolgst du es halt auch nicht. Also selbst Champions League Gruppenphase verfolge ich mittlerweile seltenst, weil ich mir denke, das ist so viel Fußball die ganze Zeit, du kannst ja nicht, also klar kannst du, aber es ist halt die Frage der Motivation, ob du Bock hast, Freitag, Samstag, Sonntag und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch nochmal Fußball zu schauen, nur um dann montags über alles zu reden und dann wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag einzusteigen, weißt du, ich meine, also dann, deshalb verstehe ich schon auch, wenn dieser Jugendfußball oft hinten runterfällt, aber ich glaube, für die Spieler ist das eine ganz geile Erfahrung.
Und deswegen, weil was du gerade meintest, manchmal verfolgt man, wenn die eigene Mannschaft nicht dabei ist, die Gruppenphase der Champions League nicht, beziehungsweise der anderen europäischen Wettbewerbe. Deswegen gibt es ja Gott sei Dank ab der nächsten Saison diese Umstrukturierung des Spielplanes bei der Champions League. Ich denke, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall aufgreifen müssen in einer unserer nächsten Folgen, denn wie ihr wisst, wird es nicht mehr 32 Mannschaften geben, sondern, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, es werden 48 sein. Jede Mannschaft wird 8 Spiele haben.
36, Bro.
36, ah ja, okay, das macht mehr Sinn, ja. Und jede Mannschaft wird safe 8 Spiele haben, 4 heim, 4 auswärts, also es wird eine komplette Umstrukturierung geben, sowohl von der Champions League, als auch von der Europa League, als auch von der Conference League.
Weißt du, das Schöne ist, das tangiert mich überhaupt nicht, weil ich werde mir dann weiterhin Spiele gegen Magdeburg anschauen.
Ich hab gerade das von meinem neuen Lieblingsjournalisten Fabrizio Romano das Video dazu angeschaut. It's exciting!
Ja, ganz kurz, das Video ist ja von der UEFA jetzt einfach repostet.
Ja klar, weil ist ja auch kein Journalist.
Bevor wir das Fass aufmachen, habe ich gerade gesehen, Brian, auf deine Anmerkung, RB Leipzig ist nicht mehr in der Youth League im Wettbewerb, weil sie rausgeflogen sind gegen ein gewisses Real Madrid.
Heute, ne? War das?
Das oder? Ich, das heute war.
Ich glaube,
Februar. Was hast du denn heute genommen?
Ja, ich hab heute die Zusammenfassung von dem Spiel geschaut gegen Man City und da haben die das gesagt. Ich habe das einfach zeitlich falsch verortet gerade. Entschuldigung.
Das hat mir meinen wunderschönen Übergang zerstört. Ich probiere ihn nochmal. Also RB Leipzig ist gegen ein gewisses Real Madrid rausgeflogen, dessen Profimannschaft am Wochenende ein kleines Skandälchen erlebt hat, wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben, wo man sich wirklich fragen muss, aus der Kategorie, was war da denn los? Wir nehmen mal wieder ein bisschen den Blick in den internationalen Fußball. Hannes, du bist doch unser internationaler Korrespondent. Erklär den lieben Leuten doch mal, was war da los in Madrid? Oder nicht in Madrid, sondern in Valencia.
Also, Real Madrid, gerade der Erstplatzierte in der spanischen Liga, hat gespielt gegen Valencia, eine Mannschaft, die jetzt keine gute Saison hat, aber auch keine schlechte, so ein bisschen durchwachsen, aber immer so ein bisschen Angstgegner, und es stand 2-2. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Minute der Nachspielzeit es war, aber ich glaube in der 98. oder 97. Gab es eine Ecke für Real Madrid. Der Ball wurde in den Strafraum geschossen, rausgeköpft und dann hat Real Madrid den Ball wieder gewonnen, auf die rechten Außenbande gespielt. Carvajal hat den Ball genommen, geflankt und Jude Bellingham hat ein Tor geschossen. Problem war nur, in dem Moment, wo Carvajal die Flanke reingebracht hat in den Strafraum, hat der Schiedsrichter abgepfiffen, so dass das Tor von Jude Bellingham nicht mehr anerkannt wurde. Das Spiel ging 2-2 aus, Jude Bellingham ist durchgedreht, hat eine rote Karte bekommen. Das war's. Komplett beschissen, absolute Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, weil ich weiß nicht, ob das im offiziellen Regelwerk steht, da müsst ihr mich, falls das jemand weiß, korrigiert mich bitte gerne, aber wenn es eine Aktion gibt, wo der Ball im Aus ist, zum Beispiel bei der Ecke, und er wird wieder ins Spiel gebracht, dann wird das Spiel ja nicht unterbrochen, beziehungsweise abgepfiffen, bis der Ball wieder im Aus ist, oder?
Nein. Also da gibt es keine Regel, aber also normalerweise ist es ja schon so, dass es so ein bisschen, also das hat der Schiedsrichter ja wohl auch zu dem Valencia-Spieler gesagt, der neben ihm stand. Das kann man tatsächlich auch eine Reaktion von dem Spieler sehen, als er gemerkt hat, der Schiri lässt die zweite Flanke von Carvajal auch noch weiterlaufen, weil der ist nämlich schon ziemlich ausgerastet. Der Schiri hat davor zu ihm gesagt, die Ecke ist die letzte Aktion. Das heißt, du rechnest damit, Ecke kommt rein, Verteidiger köpft raus und in dem Moment, wo der Verteidiger rausköpft, pfeifst du ab und dann ist es auch okay und dann beschwert sich auch kein Mensch. Aber in dem Moment du siehst es auch richtig, sie haben es dann auch gezeigt in der Zusammenfassung, in dem Moment, wo der Verteidiger den Ball rausköpft, hat der Schiri die Pfeife im Mund, aber er reagiert irgendwie nicht. Also er pfeift nicht und dann sieht er, dass Carvajal nochmal in den Ball kommt und dann pfeift er eben ab, so nach dem Motto, oh scheiße, ich wollte ja eigentlich abpfeifen. Und dann war aber halt der Ball leider schon auf dem Weg auf den Kopf von Jude Bellingham und der Ball war am Tor. Und das ist also eine absurde Situation. Klar, verständlich, natürlich rasten die Realfans aus. Also wenn es in meinem Fall passiert wäre, ich hätte den Fernseher an die Wand geschmissen. aber andererseits muss man sagen, Schiris sind auch nur Menschen und es ist halt ein Fehler und jeder von uns hat mal einen Hänger im Kopf und du siehst es ihm so ein bisschen wirklich an, der hatte halt einfach wirklich einen harten Hänger und er hat wirklich einfach einen Hänger in seinem Kopf gehabt in dem Moment und du hast auch richtig gesehen, dass dann das Spiel abzupfeifen war auch so voll die Kurzschlussreaktion, der hat es dann auf einmal so, oh scheiße, pfeifen, schnell pfeifen und dann war es halt schon geschehen, also ist halt ein Fehler.
Der ist ganz klar bestochen worden, meiner Meinung nach. Hat schon mal so eine Aktion gebracht, der ist pro Barcelona fertig. Glaube ich ehrlich, das ist ganz klar. Das ist ein Muster, was man in der Liga häufiger sieht in letzter Zeit. Ganz klar.
Aber es gab doch davor eine strittige Elfmetersituation, die er gegen Valencia gepfiffen hat. Das würde dann ja keinen Sinn ergeben.
Ja, vielleicht hat er den Anruf dazwischen erhalten. Aber das kann man mir nicht logisch erklären. Das ist für mich bestochen. Fertig. Ende der Geschichte.
Also Brian, du glaubst eher, dass ein Mensch sich korrumpierbar ist, anstelle, dass er einfach einen menschlichen Fehler macht?
Das ist ja genauso menschlich, korrumpierbar zu sein. Aber wir erleben ja in La Liga auch gerade diese Saison sehr, sehr viel strittige Schiedsrichterentscheidungen. Ich meine, in Deutschland ist es nicht besser. Das ist auch katastrophal in vielen Dingen. Aber ich glaube, dass in Deutschland nicht korrupt ist oder nicht so viel bestochen wird wie in La Liga.
Es gab ja zu Anfang der Saison dieses Riesenskandal, was aufgedeckt wurde, dass Barcelona jahrelang systematisch Schiedsrichter bestochen hat. Das wurde natürlich nie bestätigt, aber das war jetzt die ganze Zeit so ein ja, anscheinend eine journalistische Untersuchung, die das ergeben hat. Die Real Madrid-Fans sagen so, boah, wir haben nur verloren die ganze Zeit wegen diesen Entscheidungen, aber deswegen, vielleicht ist was dran, aber ich denke, das ist eher dem zu verschulden, wie du sagst, weil dass der Schiri einfach kurz einen Kurzschluss hatte, dachte, okay, die Sache ist gelaufen, das ist natürlich scheiße. Und als Schiri kannst du ja in dem Moment nicht sagen, fuck, wir spielen nochmal 3 Minuten, weil das war mein Fehler, tut mir voll leid, ihr kriegt einen Elfmeter als Entschädigung. Einfach kuriose Szene.
Vielleicht habe ich auch mein Spotify-Geld verpfändet für das.
Genau. 2 Euro. Also ich bin da auch bei Hannes so. Ich glaube, es ist halt einfach ein menschlicher Fehler gewesen. Der einerseits sage ich so, ja, auch Schiris sind Menschen, auch Schiris machen Fehler. Und ab einem gewissen Punkt muss man auch einfach mal den Mensch dahinter sehen. Andererseits darf dir das auf dem Niveau halt einfach nicht passieren, Alter. Bleib halt konzentriert bis zum Schluss. Entweder du pfeifst wirklich in dem Moment ab, wo der Verteidiger den Ball rausköpft, und dann ist es auch wirklich fair, dass er sagt, Ecke, letzte Aktion, weil wir waren ja auch schon über die Zeit der Nachspielzeit hinaus. Und deshalb ist es dann auch fair, dass er sagt, Ecke, und danach aber nichts mehr. Aber wenn es halt weiterlaufen lässt, dann lass es richtig weiterlaufen. Und deshalb, ich weiß nicht, also da jetzt so ein Riesenfass aufzumachen, das war auf jeden Fall ein Kuriosum.
Genau, darum ging es uns einfach, den Leuten zu zeigen und zum Zuhören, hey, wir beschäftigen uns auch mit internationalem Fußball und wir haben das auf dem Schirm.
Wir haben es brutal auf dem Schirm, auf dem Schirm.
Ganz kurz, bevor wir den Übergang machen zu dem Quiz, wollte ich auch noch erwähnen, dass es zwei nicht kuriose Szenen, aber auch interessante Szenen in England und Italien gab. Einmal in England, weil Darwin Núñez in der 100. Minute noch das 1-0 geköpft hat und Liverpool ist immer noch auf dem ersten Platz. Also kann sein, dass sich Klopp am Ende der Saison mit einem Premier League-Titel beschert. Und das zweite, beim Spiel Lazio gegen AC Mailand sind 3 Lazio-Spieler vom Platz geflogen. Kann also sein, dass die Spieler ein bisschen angekratzt sind, ein bisschen ein schlechtes Omen für das Spiel gegen Bayern. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt.
Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was am Dienstag kommt. Was jetzt kommt, wisst ihr alle gewiss, das Dreierkette VBH-Quiz.
Das Quiz.
So Jungs, nachdem letztes Mal mein Quiz sowohl von euch als auch von Zuhörern kritisiert wurde, habe ich mir ein bisschen Mühe dieses Mal gegeben. Ich gebe mir ja immer Mühe, aber diesmal habe ich mir mehr Mühe gegeben.
Diesmal Fats online.
Wollte ich gerade sagen. Diesmal habe ich mehr recherchiert. Nee. Ein großes Dank geht an denselben Kumpel, den ich zuvor gedankt habe, nämlich Felipe. Er hat mir die Inspo gegeben für dieses Quiz. Es sind Fragen ein bisschen von allem. Deswegen würde ich eigentlich ohne großen Vorgeklänkel, was jetzt schon viel zu lang wurde, einsteigen. Jungs, wir haben alle mal FIFA gespielt. Wenn ihr es vor Konstanz nicht getan hattet, dann haben wir das schon mal alle zusammen bei mir in der WG gemacht, auf dem Edeka.
Brian ist ein unfassbar schlechter FIFA-Spieler.
Ja, ich würde sagen, keiner von uns drei ist so richtig, richtig gut. Deswegen ist meine Frage an euch. Wer war der erste Bundesliga-Profi, der auf einem FIFA-Cover zu sehen war? War das Michael Ballack, Jens Lehmann, Olaf Thon oder Oliver Kahn?
Oh, ich hätte keinen von allen gesagt. Oh, scheiße.
Ich sag Jens Lehmann 2004, weil ich glaube, das war diese Invincible Season und ich glaube, da war der schon ein relativ großer Star. Olaf Thon, glaube ich, zu alt für FIFA 94.
Wer ist was waren die anderen zwei?
Oliver Kahn und Michael Ballack. Ich glaube, Michael Ballack später und Olli Kahn. Aber das ist mein Guest, Jens Lehmann.
Ich habe irgendwie voll Poldi auf irgendeinem FIFA-Cover gesehen. Ich dachte, der wäre irgendwie relativ früh
gewesen. Ja, aber später, das ist nicht der erste gewesen.
Ich gehe auf den Titan.
Alles klar, also Poldi war mal auf einem FIFA-Cover, auf der deutschen Version, das ist auf jeden Fall richtig.
08.
Jens Lehmann war auch mal auf einer FIFA-Version in der UK-Version als Arsenal-Keeper, aber der erste Bundesliga-Profi, der auf einem FIFA-Cover zu sehen war, war Olaf Thon.
Was?
Stark, yes.
Doch 90er.
Hm. In deinen Farben, Walle.
Wann das denn?
Kannst du dir denken, wann?
Ja, wahrscheinlich 97, 98.
Ja, wieso? Ja, da denkst du richtig. Ja, nee, das ist, das war die erste Frage, die mir die Inspo gegeben wurde. Und die zweite, Noah, vielleicht hast du da ein bisschen mehr Wissen als der gute Walle.
Ich sehe es gerade, FIFA 99 im Schalke-Trikot, wie geil ist das denn?
Ja, geil, gell?
Ey, das ist mein neuer Bildschirmschoner.
So, Jungs, ich will von euch wissen, welcher Profispieler sich hinter diesem Namen versteckt. Als Beispiel dafür, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ist Cristiano Ronaldo. Und ich möchte von euch wissen, welcher Spieler ist Ricardo Isaacson dos Santos Leite? Ihr kriegt dafür keine Auswahlmöglichkeiten.
Diogo Leite. Boah, keine Ahnung, Bro, gib mal, wo soll ich das wissen?
Denk mal drüber nach. Es ist ein Spieler, den ihr auf jeden Fall kennt, und es ist ein Spieler, der entweder Portugiese oder Brasilianer ist. Ricardo Isaacson dos Santos Leite.
Ich sag Richarlison.
Richarlison. Ah, ja, stimmt, der ist auch voll. Ey, Bro, ganz ehrlich, geh mit Neymar. Ich weiß es gerade nicht, aber Neymar.
Alles klar. Nee, es ist der gute Kaká, der sich hinter diesen Namen versteckt.
Ah, stark.
Ah, scheiße.
Nicht schlecht. Ja, so. Das ist auch eine gute Kategorie. Brasilianische normale Namen raten.
Kurz, Pepe heißt ja nicht Pepe. Pepe heißt ja auch irgendwie Isaacson, Mafotson, Dos Santos, irgendwas.
Wisst ihr eigentlich, was der Unterschied zwischen Ronaldinho und Ronaldo ist? Also warum man
weiß das ich nicht, aber wenn du mal das Quiz machst nächste Woche, Brian, dann kannst du das fragen, weil jetzt mache ich das Quiz.
Ja, als ob Ronaldinho nicht irgendwie so eine Verniedlichungsform von Ronaldo ist.
Jo, Walle, es ist mir so schnuppe. Ihr macht jetzt mal ein Quiz weiter nach.
Oh, jetzt nimm mal das Gas weg. Warum hast du denn jetzt auch so eine kurze Zündschnur? Was ist denn los mit euch?
Ich will mein Quiz jetzt zu Ende machen. Ihr habt mir Zeit hier investiert.
Ja, dann gib ihm.
Alles klar. So, jetzt geht's um Spielerraten anhand der Station. Es gibt eine sehr einfache. Nämlich, welcher Spieler war bei Köln, bei Bayern, dann bei Köln, dann bei Arsenal, dann bei Inter, dann bei Arsenal zurück, einmal bei Gala, dann bei Vissel Kobe, bei Antalya Sport und spielt momentan noch bei Górnik Zabrze.
Der Prinz. Der Prinz von Köln.
Korrekt. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Welcher Spieler hat seine Karriere bei Stuttgart gestartet, dann zu West Bromwich, dann zu Arsenal, dann bei Werder Bremen und dann zum FC Bayern?
Tim Borowski. Ah, Serge Gnabry.
Richtig, Alter, Noah, ich wusste, das stark, ist ein Ding für dich.
Stark, Noah, stark.
So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Welcher Spieler hat bei Fluminense angefangen, war dann bei Real Madrid, ist zu Olympiakos und jetzt zurück zu Fluminense?
Marcelo natürlich.
Richtig, Alter, Noah ist on fire.
Noah ist zu schnell für mich. 22:56.
Bro, aber
gib mir eine Sekunde mehr, Alter.
Okay. Ja, es war tatsächlich interessant, aber auch bei Olympiakos, da war ja, das war so geil. Freiburg hat in der Europa League gegen die gespielt und da waren Marcelo und James waren da. So. Ja. Und da hat Freiburg diese einfach so 3-0 abgezogen. Also, die waren so scheiße, es war so geil.
Und die letzte Frage ist, welcher Spieler hat seine Karriere angefangen bei Rosario Central, ist dann zu Benfica, dann zu Real Madrid, dann zu Menu, dann zu PSG und kickt heutzutage bei Juve?
Oh, bis auf die letzte Station hätte ich die Maria gesagt.
Warte, stimmt das? Nee, die Maria stimmt nicht, oder?
Nee, die Maria ist bei Benfica jetzt.
Und warum stimmt die Maria nicht? Warum ist die Maria bei Benfica?
Weil er bei Benfica spielt.
Der spielt bei Maria Benfica. Der spielt bei Juve.
Nein.
Bro!
Oh, Hannes!
Oh, Jungs!
Geil. Aber stark, Walle. Immerhin habe ich jetzt hatte ich nicht
gerade. Obwohl du die falsche Station genannt hast. Habe ich recht, Hannes?
Ja, das hast recht. Das hatte ich komplett vergessen.
Oh, was bist du für ein Schnapper.
Andre Di Maria, größere Legende als Ronaldo und Messi, ganz ehrlich.
Boah. Also, Hannes, war das die letzte Quizfrage?
Das war die letzte Quizfrage, bevor Brian hier mit Stesen wieder aufhängt.
Komm, Brian, bevor du so viel Hirnfurz von dir gibst, erklär den Leuten doch lieber mal, wie es bei Kicktipp aktuell die Woche lief.
Kicktipp aktuell. Du.
Warum haben wir eigentlich konsequent für jede Rubrik einen Bumper, nur Kicktipp aktuell ignorieren wir einfach?
Ich finde es gut, weil ich glaube, sonst wären ein bisschen arg viel Bumper. Weil man muss immer überlegen, das sind ja schon immer 4 Sekunden, die da oder 5 Sekunden, die da weg sind.
Und stimmt, ich klauen wir den Leuten im Leben.
Bisschen viel Bumper-Musik. Ich finde es eigentlich besser so. Da sind wir, das ist nicht ganz so eingebettet. Aber egal. Nächste Saison dann, ne? Nächste Staffel. Wie sieht's aus? Kicktipp. Spieler-Spieltagssieger ist Energie Kotzbus. Geiler Name auch. Muss man auch sagen, wirklich krass viel Punkte. Gut, 21 Punkte, richtig stark.
Ja, überragend, ne?
Also, ja, mit einem kleinen Wink in deine Richtung, Walle.
Glückwunsch dahin. Dann, ich muss da auch leider sagen, dass Walle mir doch langsam wieder abhaut. Also ich werde meinen 30., 31. Platz da nicht los.
Was heißt langsam wieder abhaut, Brian? Das ist seit 4 Wochen so.
Nein. Seit 4 Wochen sagen wir jede Woche, Walle haut Brian langsam wieder ab. Junge, es ist jetzt wirklich mal ein Stück.
Ja, aber es war schon mal viel closer. Hannes nach wie vor natürlich auf Platz 1, wobei es ist Tendenz eher Hannes-Walle gerade wird. Vielleicht, ne? Wer weiß noch nicht. 10 Spiele.
Hannes, ich pirsche mich ran.
Du pirschst dich. Ja, ganz kurz. Ich glaube, die Entfernung zwischen mir und Walle ist größer als zwischen dir und Walle, Noah.
Es ist unglaublich, spannend, dass ich jetzt gerade einen Podcast anzuhören, wie drei Idioten ausrechnen, wer näher bei Kicktipp auf der Tabelle ist.
Es ist auch ganz scheißegal, ganz ehrlich. Hannes ist vorne, Walle kommt danach und ich werde abgeschlagen letzter sein. Das wird schon wahrscheinlich passieren. Und
wie jede Woche richten wir wohin die besten Grüße an der Tabellenspitze, mein lieber Brian?
An unseren Edelfan Checker.
Vollkommen richtig.
Wie immer, der geht jetzt langsam da muss man schon sagen, wird eng. Das wird, also nicht eng, Entschuldigung, das wird jetzt, der baut da seine Führung aus. Ich weiß nicht,
ob wobei die Woche schon ziemlich schwach war mit 9 Punkten. Also da war das Hause Brian war da schon besser aufgestellt.
Tatsächlich, 12 und 13 Punkte. Und auch special Gruß für den Tipp des Tages. Irgendwie haben wir nie diese Kategorie gemacht eigentlich, aber eigentlich geil für so einen ganz wilden Tipp. Theo hat tatsächlich 99-0 für Freiburg getippt gegen Bayern. war knapp daneben und auch im Bereich des Möglichen. Grüße raus.
Alter, Schere, auch übel weit vorne. Was macht der denn, der Junge?
Oh, Junge.
Was soll das?
Philipp hat mir mal erklärt, wie er tippt. Er tippt genauso, wie er studiert. Einfach effizient und klug.
Ah ja. Das war viel zu viel Lob, Junge. Das darfst du doch nicht live sagen.
Ich weiß, aber es bringt doch was, weißt du? Er ist vor uns allen. Also irgendwas bringt's.
Wie kriegen wir jetzt den Übergang von Kicktipp aktuell zum Cannabis-Gesetz eigentlich?
Ich bin süchtig nach Kicktipp wie nach Cannabis, ey.
Danke, YZ, für den kleinen Feature an der Stelle. Ja, wir haben ja wieder ein kleines politisches, gesellschaftliches Thema mitgebracht. Diese Woche ein Thema, das, glaube ich, in unserer Bubble gar nicht so für Spaltung sorgt. Aber ich glaube, so in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung schon ziemlich spaltet die Leute. Genauso wie es auch die ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen spaltet. Ein Cannabis-Gesetz wurde verabschiedet. Das war ein Großprojekt der Ampelregierung. Ist irgendwie sau random, dass man gerade eben noch über die Youth League gesprochen hat und jetzt reden wir hier über das Cannabis-Gesetz. Irgendwie auch ein bisschen witzig, sorry. Ein Großprojekt der Ampelregierung war ein Flaggschiff auf jeden Fall und sie haben es tatsächlich umgesetzt bekommen. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, anderthalb Wochen insgesamt. Wir sind ein bisschen late to the party, aber besser spät als auf einer Party als auf gar keiner. Ne? Und deshalb haben wir das hier noch ein bisschen mit aufgenommen auf unsere kleine Politik-Rubrik und jetzt findet die Anmoderation hier absolut kein Ende, deshalb gehe ich den Staffelstab ganz darüber an, Brian. Ich habe irgendwie dreimal den Faden verloren gerade.
Ich habe nicht gedacht, dass du jetzt einen coolen Insight gibst, aber gut.
Ich wollte sagen, wenn ihr wollt, kann ich kurz einen kleinen Anfang machen, dann geht's in die Debatte rein.
Danke.
Also, genau. Es geht um das Cannabis-Gesetz und ich würde einfach die 4 Punkte aufsagen, um die es eigentlich geht. Was hat sich denn verändert? Warum drehen denn die Leute auf? Was spaltet denn die Meinung? Ich denke, das ist wichtig für alle Leute, die sich vielleicht jetzt nicht damit auseinandergesetzt haben. Was ist denn passiert? Wann war das? Ich glaube, am 23. Februar hat der Bundestag das beschlossen. Am 22. März wird der Bundestagsbeschluss noch vom Bundesrat entweder angenommen oder nicht abgelehnt, aber vielleicht nochmal genauer betrachtet. Also, Cannabis wird jetzt im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen. Erwachsene, heißt alle Leute ab 18 Jahre, dürfen künftig bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit bei sich haben.
Karl hat es richtig gut gemeint.
Also 25 Gramm Bubatz ist arschviel. Das ist schon eine Menge.
Ja,
habe ich mal gehört. Habe ich mal gehört, dass es viel ist. zu Hause wird der Besitz von bis zu 50 Gramm erlaubt sein. Genau. Und es gibt dann noch einen Unterschied irgendwie zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit. Aber ich denke, das ist viel zu spezifisch. Und so, wie ich das verstanden habe, einer der Hauptkritikpunkte an dem Gesetz war, dass man jetzt in der Öffentlichkeit vor 7 Uhr morgens und nach 20 oder 22 Uhr nachts einen durchziehen kann, ohne dabei von der Polizei angehalten zu werden, beziehungsweise ist es nicht mehr illegal.
Ist das wirklich so? Ist das an Uhrzeiten gekoppelt?
Es ist an Uhrzeiten gekoppelt, ja.
Und an Locations.
Genau, rund um Schulen, Kitas und Spielplätze darfst du kein Cannabis konsumieren, also 100 Meter ist, glaube ich, wie Alkohol. Dass sie auch keinen reinöden in der Nähe von der Kita. Das heißt, Walle, wenn du demnächst deinen Kili abholst, keinen Kasten vernichten.
Scheiße, das war eigentlich immer mein Dienstagsprogramm.
Genau, in Fußgängerzonen, zwischen 7 und 20 Uhr darf nicht gekifft werden. Davor und danach darfst du einen ziehen.
Ja, Brian, wie steht man dazu am Bodensee?
Boah, ich find's ein leidiges Thema. Das hat mich so genervt, dass das überhaupt eine Agenda, dass es überhaupt irgendwie, das hat immer, fand ich, das hat immer den Platz geraubt von viel wichtigeren Themen. Das ist doch scheißegal. Find's richtig, dass es endlich legalisiert wurde. Also wirklich, das ist, also, das spricht ja auch jetzt nicht wirklich was dagegen. Ich war überrascht über den hohen relativ viele Masse, und ich bin wiederum überrascht, dass Edibles nicht erlaubt sind. Also du kannst dir keinen Cookie oder Brownie, darfst du da nicht machen. Bin ich ja wieder so, ja, weiß nicht. Ich sehe halt das Problem. Ich meine, die Frage ist doch an sich, die Droge ist jetzt nicht besonders gefährlich. Es ist richtig, dass sie legal ist. Wie verhindern wir, dass halt illegale Dealer oder Banden damit Geld machen? So, das ist ja auch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das damit mit dem neuen Gesetz halt verhindert wird. Was ich sagen will, ist eigentlich nur, dass ich die Haltung von Bayern immer so geil finde. Das ist verrückt, dass das eine, ja, dass das so eine ideologische Grundbau sein kann, gegen sowas zu sein, finde ich krass. Also, das finde ich ja, schon wichtig.
Ich habe irgendwie direkt mehrere Punkte. Es geht nicht nur darum, zu verhindern, dass ein Schwarzmarkt weiterhin floriert, wie es ja gerade der Fall ist, und vor allem halt jetzt momentan gibt es halt auch absolut gar keinen Verbraucherinnenschutz. Also du, gerade kann ja alles, was du kaufst, mit allem Möglichen gepanscht sein, und das soll ja auch so ein bisschen, ist ja so ein bisschen einer der Hauptgründe gewesen, warum man das Gesetz eingeführt hat, war eben Verbraucherinnenschutz, dass du eben sauberes Gras bekommst, dass du nicht irgendwelche giftigen Substanzen rauchst. Und ein zweiter Grund sollte eben Kinder- und Jugendschutz sein. Es ist ja tatsächlich auch härter bestraft jetzt als davor, wenn du Gras an Kinder und Jugendliche verkaufst. Das heißt, das ist so eigentlich, das sind die zwei Hauptgründe, die Hauptfaktoren, um die man sich jetzt kümmern muss. Und Brian, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich verstehe auch nicht, warum man das zu so einer Ideologie für sich machen kann, das Thema. Und irgendwie ist da aber Bayern irgendwie nicht alleine, sondern ich habe das Gefühl, es gibt wirklich auch mittlerweile Expertinnen und Experten, wo ich mir nicht mehr so ganz sicher bin, ob sie jetzt, wenn sie gegen das Thema argumentieren, ob sie das jetzt auf Basis ihrer Expertise argumentieren oder ob sie so argumentieren, weil sie das halt einfach nicht wollen. So, also Beispiel der Ärztepräsident, der halt direkt nach Verabschiedung des Gesetzes, also nachdem es dafür gestimmt wurde, direkt gesagt hat, ja, nee, das sollte man bitte im Bundesrat so gut wie möglich stoppen, die Gesetzgebung, das sei unmöglich umzusetzen und wunderbar, es stellt eine Gefahr für Kinder und Jugendliche dar. Ich mir denke, das macht doch jetzt gar keinen Sinn, Alter, wenn eine Woche davor noch in einem offenen Brief eine ellenlange Liste an medizinischen und psychiatrischen ExpertInnen den Bundestag bitten, dafür zu stimmen, dann verstehe ich das irgendwie nicht so ganz, wie sich dann der Ärztepräsident danach hinstellen kann und sagen kann, nee, bitte blockiert das Gesetz. Also irgendwie, ich check das nicht mehr, wo jetzt da wirklich Expertise ist und wo ist es einfach nur Meinung. Und das finde ich dann irgendwie schwierig, wenn das miteinander verschwimmt. Ich glaube, das ist bei dem Thema der Fall.
Ich denke, bei vielen Leuten, die heutzutage noch gegen den Konsum bzw. gegen die Legalisierung von Cannabis sind, bei denen ist es eine persönliche Agenda. Denn ansonsten, wie du es gerade gesagt hast, es gibt keinen Grund, in der Gesellschaft zu leben, wo Alkohol erlaubt ist und der Cannabiskonsum nicht. Weiß ich, Noah, wir haben das hunderte von Male besprochen. Alkohol ist an sich so unfassbar schädlich. Weil es sterben, ich würde sagen.
Sozial betrachtet, das ist das.
Auch sozial. Es ist einfach, ich meine, ich gebe mir gerne mal ein Bierchen rein, aber es ist extrem schlimm, und ich glaube, es sterben pro Jahr in Deutschland, ich würde sagen, 65.000 Menschen bis 100.000 Menschen an Alkohol. An Drogen, an Cannabiskonsum. Null.
Ja, also ich.
Überdosis. Null.
Also tatsächlich ist es interessant. Ich finde, was ich immer interessant, ich bin ja Spiegel-Online-Leser, wie ihr wisst. Und wie ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt in der WhatsApp-Gruppe, ich weiß es gar nicht, teile da eigentlich nie Artikel von Spiegel Online. Eigentlich nie. Eigentlich tue ich das gar nicht.
Er wollte gerade Props, hast du es gemerkt?
Ja, Brian kommt zum Punkt. Wir haben 23:07.
Ich hatte immer das Gefühl, die fahren so ein bisschen eine Agenda dagegen. Ich finde auch, man sollte jetzt auch nicht so herkommen und sagen, das ist gutes Zeug, gibt euch das so, dass ich glaube, das ist so ein bisschen manchmal der Fall, wo ich mir so denke, yo, es ist trotz allem immer noch eine abhängig machende Droge, und es gibt natürlich auch die Geschichten, wo sag ich mal, Dope eher dazu führt, dass es Leute halt von ihrem Lebensweg abbringt. Aber nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es im Verhältnis zu Alkohol eine viel weniger gefährliche Droge ist, und vor allem, das wollte ich eben noch gerade sagen, im Sozialen, ne? Also der Effekt von Alkohol oder von Alkoholmissbrauch ist ja immer auch, dass Familien geschädigt werden, dass Frauen missbraucht werden und Kinder geschlagen. Also das umfasst ja ganz viele problematische Aspekte in unserer Gesellschaft, und da gehört Gras definitiv jetzt nicht so sehr dazu.
Ja, ich bin da ja schon bei euch. Also ich bin auch bei, ich finde es auch richtig, dass das Cannabis-Gesetz verabschiedet wurde. Ich finde nur immer die Argumentation, das Alkoholargument finde ich immer nur ein bisschen schwach. Das finde ich immer so ein bisschen dünn. Weil nur weil der eine Giftstoff erlaubt sein soll, ist das, finde ich, kein Argument dafür, den anderen Giftstoff auch zu erlauben. Also das finde ich, man muss das isoliert betrachten und so ein bisschen, wenn man, klar, unfairer Vergleich, wenn man isoliert betrachtet, warum ist Alkohol legal, dann ist es einfach der reine Pfad, also reine Pfadabhängigkeit und weshalb einfach auch ein Business ist. Deshalb, ich finde, man muss es schon isoliert betrachten, die Argumentation an sich zu sagen, ja, Alkohol ist auch erlaubt, finde ich ein bisschen schwach. Ich finde, die anderen Gründe sprechen ja auch dafür.
Ja, safe. Aber das Alkoholargument wird ja deswegen gebracht, weil eben ja vor allem jetzt eben von Politikern in Bayern, das ist ja so, das ist ja das Ironische, dass eben Politiker in Bayern sagen, nee, Cannabis verbieten wir offiziell, als Droge lehnen wir ab und gleichzeitig eben zum Bierkrug greifen und dann eben sich vollsaufen. Das ist ja
Genau, aber
irgendwie,
dann
das
wäre
ist ja
doch.
aber, ja, das ist ja das Grotesk. Das
Ja,
ist
aber
ja
das ist ja genau
grotesk.
das, was ich meine. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Deshalb ist ja das Argument irgendwie schwach, weil gleichzeitig, wenn du sagst, du musst die eine Droge verbieten wegen dem Giftstoff, dann sollten wir ja nicht darüber reden, sollten wir das jetzt legalisieren, sondern müssten wir eigentlich darüber reden, sollten wir Alkohol nicht auch verbieten. So, also das ist halt irgendwie so, die Argumentationskette geht irgendwie falsch rum.
Ja, klar,
Ja.
das verstehe ich, dass du meinst, dass dieser Argumentationsstrang ein bisschen schwach ist, aber es gab jetzt wirklich im Rahmen, ich glaube 2023, irgendwann mal Oktober, also vor der ganzen Haushaltsdebatte, hat das Bundeskabinett den Entwurf beschlossen und seitdem wurden ja wirklich mehrere Gründe eingeführt, warum Cannabis legalisiert werden sollte, warum Leute problemlos an Cannabis kommen sollten, obwohl ich würde sagen, es stellt kein großes Problem da, an Cannabis zu kommen. Es hat sowohl medizinische Vorteile, psychische Vorteile. Es gibt ja Profisportler, die Cannabis in ihre Recovery einbauen, weil es die Muskeln schneller dazu verhilft, sich zu entspannen. Also es gibt wirklich mehrere Vorteile. Bei uns in Lateinamerika, vor allem in Bolivien und Peru wird extrem viel mit Cannabis gearbeitet, sowohl Hanföl, Hanftee, also mehrere Sachen. Es gibt genug Argumente, die dafür sprechen. Deswegen denke ich auch, dass es endlich gut ist. Und dieser Hintergedanke, beziehungsweise ich glaube, das war einer der Hauptargumente, die Lauterbach eingeführt hat, war, um diesem Schwarzmarkt entgegenzukommen und mal das Business auch ein bisschen cleaner zu machen und zu kontrollieren, wie du gesagt hast, weil den Verbraucherschutz einführen. Also ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn ich natürlich angesichts der Situation gerade in Ecuador mit einem kritischen Auge auf die Legalisierung von irgendwelchen Drogen achte, denke ich, dass Cannabis wirklich da ein bisschen differenziert ist von anderen härteren Drogen. Und ich denke, es ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Und der Markus, der meinte, dass Leute, die in Bayern, wie heißt es, Freude am Kiffen haben wolle, keine Freunde zum Kiffen haben werden. Das hat er heute in der Augsburger Zeitung gesagt. Ja, der wird auch noch, ich denke.
Der muss mal einen durchziehen, Alter. Der muss sich mal wieder beruhigen. Das gibt's nicht.
Soll ich mal einen durchziehen, ja.
Ich finde das ja schon interessant. Ich war ja in Portugal, in Lissabon im Erasmus. Ne? Du weißt ja auch, Hannes, in Portugal gibt es ja eine sehr, sehr, sehr entspannte Drogenpolitik. Die haben relativ von einer längeren Zeit die Drogenpolitik so gemacht. Die haben es entkriminalisiert, weil die ein massives Problem hatten mit harten Drogen, mit Heroin und so. Heroinabhängig, es war extrem schlimm. Und die hatten eine sehr interessante Taktik. Die hatten keinen War on Drugs wie in Amerika, sondern die haben im Prinzip es genau andersrum gemacht. Die haben Drogenabhängige als Krankheit oder als kranke Menschen behandelt und ihnen eben praktisch gesund produzierte Drogen verabreicht und eben aber auch immer gleichzeitig einen Psychotherapeuten und eine Therapie angeboten. Und damit ist es rasant runtergegangen, die Drogenabhängigen. Und es hat sich relativ verbessert. Also ich glaube, the way to go ist auf jeden Fall eher Tendenz Legalisierung, Entkriminalisierung und das Annehmen, dass es Drogen in der Gesellschaft eben gibt und Drogenmissbrauch auch und Drogenkonsum, anstatt eben halt diese harte Wand dagegen zu fahren. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Also das ist auch empirisch mittlerweile belegt.
Genau, ich denke, zwei Riesenbeispiele. Also das größte Konterbeispiel zu Portugal ist ja die Drogenpolitik in Schweden, wo seit mehreren Jahren wirklich mehrere Stadtteile komplett in Kriminalität wie heißt es, vertauchen, vertiefen, whatever.
Sinken.
Versinken, das ist es. Ich würde versumpfen sagen. Kann man das auch sagen? Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ja, also ich denke, diese etwas offenere Gestaltung von Drogen, beziehungsweise Akzeptanz von Drogen, die jetzt nicht so schlimm sind, ist der richtige Schritt, ja. Und Jungs, ganz kurz, Walle, jetzt für unsere Eltern, wann habt ihr das letzte Mal gekifft?
Was ist Kiffen?
Oh, da werden die rot.
Ist nicht meine Welt, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da relativ, wirklich eigentlich ziemlich unerfahren. Ich bin da sehr transparent. Also ich habe einmal probiert, fand ich nicht gut, nie wieder gemacht.
Okay, sehr gut.
Ich habe tatsächlich etwas bis heute Verbotenes getan.
Hast du noch nie? Nur?
Doch, doch.
Okay.
Aber auch lange her und auch, muss ich sagen, eher negative Erfahrungen gemacht, deshalb, ja. Aber eben, ich kann auch nicht aus Erfahrung sprechen in dem Sinn.
Ja. Ich denke auch zwei Jahre her, ich glaube das letzte Mal in Spanien und da damals auch bei mir direkt eingepennt. Also so, genau.
Ja, den Effekt muss man mögen und ich glaube, er ist auch wirklich, also das ist ja auch, ich glaube, das ist ja generell bei allen Drogen so, dass der Effekt bei jedem anders ist.
Ja, ja. Ja, ich glaube,
das Gute bei Walle ist, dass die Eltern nicht zuhören, ne?
Das ist völlig wurscht. Ich glaube, mit 25 muss man sich für nichts mehr rechtfertigen. Ich glaube, man kann das ganze Thema abschließen mit dem, und das genieße ich, das als bekennend Grüner das mal sagen zu dürfen, die Verbotspolitik der Union ist gescheitert. Die Verbotspolitik, genau. Und so sieht es nämlich aus. Das war nämlich Verbotspolitik. Ich glaube, wir sind da jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg und ihr beide habt das sehr, sehr treffend zusammengefasst und mit sehr guten Insights noch aus eurer Zeit aus Portugal. Und das war eigentlich ein ganz spannender Aspekt. Hatten wir denn nicht mal eine Drogenbeauftragte, die auf einer Pressekonferenz befragt wurde bezüglich der Drogenpolitik in Portugal und die dann irgendwie meinte, ich wüsste nicht, dass da Drogen legalisiert sind.
Ja, aber das ist tatsächlich so, dass Drogen sind auch nicht legalisiert. Es ist
nein, aber ich wusste nichts davon.
Ja, aber ich glaube, das ist meine These ist, dass die Drogenbeauftragte Stelle, das ist immer da schiebst du die Leute hin, die du vom Weg kriegen willst. Das ist Successful Failure, wie Wolfgang Seibel sagen würde.
Ein wunderschöner Übergang, lieber Brian, und abschließende Worte. Wir gehen rüber in unsere Abschlussrubrik. Wir kommen zu den Spielern der Woche.
Player of the Week.
Und nachdem ich mich ja letzte Woche gefragt habe, ob ich da irgendein System dahinter habe, kann ich mich erinnern, dass Hannes letzte Woche anfangen durfte. Deshalb sage ich diese Woche, lieber Brian, bitte mach du doch den Startschuss.
Ja, ihr kennt mich, ihr kennt meine neue Kategorie. Schweizer in der Bundesliga, dabei bleibt's erstmal. Ich habe mich inspirieren lassen von Schalleis Fallrückzieher an die Latte gegen Bayern und nehme diese Woche Ehrenderdiok mit einem der schönsten Fallrückzieher in der Bundesliga von Bayer Leverkusen damals. Ehrenderdiok, Schweizer Stürmer, ich mochte ihn immer, der hatte irgendwie ein feines Fühlchen. Ja, mein Spiel der Woche.
Ehrenderdiok, auch geiler Name irgendwie, ne? Der hatte auch wilde Stationen, der war ganz schön viel unterwegs in der Bundesliga, ne?
Ja, aber am prägnantesten auf jeden Fall Bayer Leverkusen.
Das stimmt.
War der nicht auch bei Schalke Hoffenheim? War er nicht bei Schalke auch?
War der bei Schalke?
Ich glaube, der war noch bei...
Also ich glaub, das war wenn ein kurzes Intermezzo.
Also in Erinnerung bleibt dieser geile Fallrückzieher gegen Wolfsburg, den er da so hochchippt und dann, also das war schon sehr geil.
Hannes, wen hast du dabei?
Oh, ich hatte gerade, also vor 2 Sekunden hatte ich gerade jemanden und jetzt habe ich es gerade vergessen. Fuck my life.
Ich übernehme mal ganz schnell, dann kannst du vielleicht noch überlegen oder dir auch eine Alternative einfallen lassen. Für mich ist es eigentlich relativ eindeutig. Schalke Spieler zurzeit in Königsblau, normalerweise Münchner Jung, 20 Jahre jung. Yusuf Kabadayi, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Doppelpack am Freitag gegen Pauli, zweimal richtig gestanden, deshalb mein Spieler der Woche.
Das war so klar, dass das kommt.
Das dachte ich mir auch. Ja. Jetzt weiß ich es endlich hier. Danke. Wir haben ja über zwei Mannschaften nicht gesprochen, die an diesem Wochenende auch für Schlagzeilen gesorgt haben. Einmal negativ Darmstadt, einmal positiv die Augsburger. Und bei den Augsburgern war ein sehr auffälliger Akteur Ruben Vargas, Schweizer Spieler in der Bundesliga für dich, nur Schweizer Mutter und dominikanischer Vater, ein Traumtor in ins rechte obere Eck. Und ich glaube, 2 Assists und 1 Tor gegen Darmstadt, 6-0, historischer Sieg für die Augsburger. Und deswegen ist mein Spieler der Woche Ruben Vargas.
Ach, wenn ich das gewusst hätte, dass ihr beide in Schweizer nehmt, hätte ich auch noch einen genommen. Wäre mir schon auch noch einer eingefallen, der mal bei Schalke gespielt hat. Naja.
Taraquio Barnetta.
Das Vargas Schweizer, das finde ich extrem lame, weil er Vargas heißt. Ich dachte, er wäre Vollblut-Latino.
Ja, du bist ja auch kein Vollblut-Latino.
Ja, aber ich finde mich ja, also das erwartest du ja bei dem Namen Hannes Zehnle auch nicht.
Das stimmt tatsächlich. Das ist mir aber auch immer sehr wichtig, dass er nicht Johannes heißt, sondern Hannes.
Ich heiße auch Hannes.
Ach ja, liebe Leute, jetzt haben wir dann wirklich 23.18 Uhr. Das Bett ruft schon länger, Sandmännchen hat schon längst Feierabend. Hannes Wecker klingelt circa in 6 Stunden wieder, damit er wieder PowerPoints zusammenschieben kann. Gott sei Dank. Brian kann ausschlafen, wie wir alle wissen, weil der ist ja der entspannteste Masterstudent der Menschheitsgeschichte. Ich werde mich mal wieder in die Bib bewegen und ein bisschen was in den Laptop reintippeln. Apropos, das wollte ich noch sagen, an dem Sonntagmorgen, wo es dir nicht so gut ging, ging es mir auch nicht so gut. Und ich habe 3 Seiten Hausarbeit geschrieben. Ich muss mal gucken, was ich da zusammengeschustert habe. Ich glaube, ich traue dem Braten nicht so wirklich.
Das hat mich interessiert, weil wir haben nie mehr dazu geschrieben. Also wir haben irgendwie geschrieben, so blablabla, aber wir haben nie dazu geschrieben, wie es uns geht, weil mir ging es nicht so gut.
Bro, ich hab mich irgendwie ein bisschen geniert, weil ich mir dachte, Alter, hab ich jetzt wirklich einen Kater?
Ja, es war jetzt nicht übertrieben viel, aber es war jetzt nicht extrem wenig.
Ja, soll vorkommen. Wir rutschen ins Private. Deshalb sage ich mal, ihr Lieben, einen wunderschönen Abend euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr mir wieder zugehört habt. Lieber Brian, lieber Hannes. Vielen Dank euch und mir bleibt nicht mehr zu sagen als denkt ans Tippen, hört uns nächste Woche wieder und bis dahin, tschüss, ciao und viel Spaß bei der Champions League.